später vielleicht nochmal nachschenken, ja? Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Und wir haben einiges heute Morgen schon gehört. Wir haben einiges auch schon gelesen und gesehen. Gerade auch auf vielen von den Bildern, die wir zu diesem Gottesdienst gesehen haben, bei den Liedern. Und auch auf dem Weg hierher in den Gottesdienst oder auch schon zu Hause. Man merkt es. Frühlingsstimmung kommt langsam auf. Ist das nicht schön? Endlich so gefühlt. Endlich macht sich der Frühling bereit. Auch wenn das für Ende April gefühlt sehr spät kommt, hätte ein bisschen früher sein dürfen, aber so langsam nimmt der Frühling Fahrt auf und der Winter, ich denke und hoffe doch, der ist vorbei. Wer weiß, was die nächste Woche so alles bringt. Kalendarisch soll der Frühling schon länger da sein. Habt ihr es gemerkt? Kalendarisch ist er schon seit dem 1. März unter uns, der Frühling. Der Winter ist vorbei. Ja, dann eben so. Ja, genau. Ja, sehr gut. Ihr passt ja auf. Ja, die Meteorologen, die sich um das Wetter kümmern, die brauchen tatsächlich ganze Monate. Die haben tatsächlich dann eben Probleme, wenn sie sich am 21. an der Sonnenstellung orientieren. Aber der Kalender, der gibt uns den 21. vor. Ja, der 21. März. Für die Meteorologen schon ein paar Tage früher. Aber, ja, seit einigen Tagen merkt man es erst so richtig. Der Frühling macht sich endlich breit. Die Temperaturen, sie steigen. Das freut mich. Ich bin ein Mensch, der es gerne wärmer hat, nicht so die Kälte mag. Mir persönlich geht es aber manchmal ähnlich wie dem Frühling dieses Jahr. Morgens, wenn der Wecker klingelt, dann ist die Nacht vorbei. Das sagt zumindest mein Wecker. Meine innere Uhr, die sagt was ganz anderes. Die sagt, ach nö, nicht jetzt schon. Lieber noch mal ein bisschen schlafen. Irgendwie scheint es manchmal nicht so richtig dran zu sein, aufzustehen. Aufwachen. Ja, das verzögert sich ein bisschen. Ich bin erwacht, aber noch nicht aufgewacht. Da hilft manchmal so eine Tasse Kaffee am Morgen. Ein super Hilfsmittel für den einen oder anderen. Bei mir zu Hause gibt es Tee. Auch das hilft. Und trotz alledem braucht es manchmal so ein bisschen, bis es anläuft. Einige Zeit nach dem Aufstehen sind die Augen noch trüb. Mein ganzer Körper, der wird auch gepackt, wenn ich mich strecke oder gähnen muss. Das kennt der ein oder andere. Ich bin zwar wach, aber irgendwie, da scheine ich nur zu funktionieren. Zumindest so halbwegs. Auch das Funktionieren zeugt nicht unbedingt immer von der besten Qualität. Es mag vielleicht Leute geben, so habe ich gehört, denen geht es nicht so. Leute, die schon vor dem Wecker wach sind und den Morgen mit offenen Augen begrüßen und freudestrahlend im Bett liegen und juhu, ich darf aufstehen. Ja, genau, vielleicht kennst du so jemanden. Egal, ob du nun Frühaufsteher oder Langschläfer bist, Morgenmuffel oder Sonnenschein. Die meisten werden vermutlich verstehen, was ich mit eben solch einem Zustand zwischen Erwachen und Aufwachen meine. Irgendwo zwischen diesem anfänglichen, ach, aufgewacht, ist die Nacht schon vorbei und dann diesem Hellwachsein, diesem klaren Dasein. Jetzt bin ich angekommen. Jetzt sehe ich auch mit voller Klarheit, was um mich herum geschieht. Ein Zustand zwischen kalendarischem Frühling und dem Frühling, der dann auch wirklich da ist. Der Kalender, der kann mir ganz viel sagen, 21. März. Ja, genau. Was ich jetzt sehe, das nenne ich Frühlingsanfang. Wir haben in der letzten Woche bei 50 Plus auch schon darüber gesprochen. Zu sagen, dass es draußen grün ist, ist eigentlich zu wenig. Das grün zu nennen, ist schon zu wenig. Denn dieses Grün, es ist in so einer unglaublichen Bandbreite, dass man es nicht nur mit einem Wort beschreiben kann. Hellgrün, dunkelgrün, saftiges Grün, junges Grün, Grün, in dem so viel Kraft drin steckt. Grün ist nicht einfach nur grün. Grün als Farbe des Lebens. Der Unterschied zwischen anfänglichem Erwachen und richtigem Aufwachen, egal ob es nun beim Frühling ist oder bei mir persönlich, kann manchmal immens sein. Ein Zustand, der im Übrigen nicht nur zwischen Erwachen und Aufwachen liegt, sondern auch ein Zustand, der mich so das ein oder andere Mal im Laufe des Tages auch ereilt. Im Laufe des Tages werde ich wieder müde, schläfrig. Ein Dämmerzustand kann einen manchmal ereilen. Egal, ob es bei dir vielleicht im Büro ist, am Computer, eine sehr eintönige Arbeit und die Augen werden schwach, oder ob du ein Buch liest und merkst, okay, die Seite kriege ich jetzt nicht zu Ende, oder ich erfasse gerade gar nicht, worum es geht, oder in vielen anderen Situationen. Wir kennen das, glaube ich, immer wieder. So ein Zustand, in dem wir langsam wieder träge und müde werden. Wir sind eigentlich wach und der Tag ist noch lang, aber irgendwie fährt der Körper schon wieder runter. Das geht uns im Körperlichen, beim Schlafen oder in der Natur manchmal so, dieser halbwache Zustand. Oder auch manchmal viel prägnanter, auch im Glauben. Das heutige Thema habe ich mit Aufwachen überschrieben, so rum. Aufwachen, aufwachen. Was für eine wichtige Aufforderung. Auch hier gibt es manchmal im Glauben solch einen Dämmerzustand zwischen anfänglichem Erwachen und dem wirklichen Aufwachen, dem Hellwachsein, dem Volldasein, einem klaren Bewusstsein für das, was gerade los ist. Und es gibt im Glauben ganz oft auch die Gefahr eines erneuten Müdewerdens. Das muss nicht unbedingt irgendwie etwas mit geistlicher Unreife zu tun haben oder von schwachem Glauben zeugen, einem Glauben, der vielleicht nicht richtig Fuß gefasst hat in meinem Leben. Vielmehr ist das auch eine Gefahr, die uns immer wieder ereilt. Gerade auch dann, wenn wir schon sehr lange Christen sind, dann kann uns schnell mal ein Zustand der Glaubensmüdigkeit ereilen. Die Bibelstelle, die habe ich schon so oft gelesen. Da überspringe ich vielleicht mal den etwas langweiligeren Teil und komme zu den spannenden Geschichten. Ja, schon wieder soll ich für dieses Anliegen beten. Oder viele andere Dinge. Schon wieder in den Gottesdienst. So ein schöner Morgen, könnte man doch auch woanders hingehen. Manchmal wollen sich dann auch, wir wollen uns solche Gedanken manchmal nicht zugestehen. Dann sagen wir, ach, das würde ich doch nicht tun. Einmal Bibel lesen, auslassen, würde ich doch nicht tun, oder? Das ist doch sträflich, wenn man das Gebet vernachlässigt. Da würden wir gedanklich sicherlich zustimmen. Vielleicht doch jemand anders, aber ich doch nicht. Wir kommen gerade von Ostern und haben einige Geschichten rund um die Erlebnisse von Karfreitag und Ostern noch vor Augen oder in den Ohren. Und ein ganz besonderes Erlebnis, das möchte ich dabei heute nochmal hervorheben. Es geht um den Verrat von Petrus an Jesus Christus. In Lukas 22 begegnet uns in den Versen 31 bis 34 Folgendes. Dort heißt es: Simon, Simon, sieh doch, der Satan hat sich von Gott erbeten, euch durchzusieben wie den Weizen. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Wenn du dann wieder zu mir zurückgekehrt bist, sollst du deine Brüder und Schwestern stärken. Petrus entgegnete Jesus: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen, ja sogar mit dir zu sterben. Aber Jesus erwiderte: Das sage ich dir, Petrus, noch bevor heute der Hahn kräht, wirst du dreimal abstreiten, dass du mich kennst. Jesus Christus hat seine Jünger an vielen Stellen davor gewarnt, im Glauben schläfrig, müde zu werden. Er fordert sie vielmehr auf, wach zu sein. Seid wachsam, habt wachsame Augen, nehmt wahr, was um euch geschieht, auch im Glauben. Aber können wir das? Können wir immer hell wach sein? Können wir im Glauben immer Vollgas geben? In Lukas 22 warnt Jesus Petrus davor, dass direkt vor ihm eine Zeit der Versuchung liegt. Der Satan hat sich von Gott erbeten, euch durchzusieben wie den Weizen. Eine sehr bildliche Formulierung. Gerade an Ostern wird klar, der Glaube, er ist nicht immer nur ein Höhenflug von einem Höhepunkt zum nächsten. Es geht uns im Glauben nicht immer nur gut. Es gibt auch diese Momente, in denen wir vielleicht erschüttert werden, unser Glaube erschüttert werden wird oder unser Glaube auch ja ein bisschen träge, nicht immer wahrnimmt, was um uns herum so alles geschieht. Das war vor 2000 Jahren so und das ist heute auch nichts anderes. Jesus Christus berichtet Petrus hier von einem Bild, wie es wohl in der himmlischen Welt zu sein scheint. Eine Perspektive, die wir selbst in der Bibel nur ganz selten zu sehen und zu hören bekommen. Wir werden als Bibelkenner vielleicht sogar an die Situation von Hiob erinnert. Auch hier tritt der Satan auf als einer, der den Menschen anklagt vor Gott und versucht, jemanden abzubringen von seinem Glauben. Jetzt versucht er auszusieben wie den Weizen. Er versucht Unsicherheit, Verwirrung und Chaos zu verbreiten und sein oberstes Ziel dabei scheint zu sein, möglichst viele vom Glauben abzubringen. Eine ernsthafte Warnung, die Jesus Christus hier an Petrus richtet. Ja, eine Realität. Etwas, was wir nur allzu oft auch aus den Augen verlieren. Ein geistlicher Kampf findet statt. Der Satan hat sich erbeten, euch auszusieben, durchzusieben wie den Weizen. Petrus ist seit vielen Jahren schon mit Jesus Christus unterwegs und man könnte davon sprechen, dass sein Glaube eigentlich gefestigt sein sollte. Wir haben vielleicht Geschichten im Ohr, in denen es davon heißt, dass Petrus auf dem Wasser läuft. Wir sehen Petrus an vielen anderen Stellen, auch im Neuen Testament, als einen glaubensstarken, verlässlichen Menschen, als einen, der voranprescht, als einer, der ganz groß ist, als einer der drei Jünger, die eigentlich fast immer um Jesus sind, sogar in ganz, ganz speziellen Situationen. Und doch warnt Jesus hier ganz gezielt. Herausforderungen, Glaubensprüfungen und Anfechtungen, sie sind Realität. Hat das Petrus vorher gar nicht gewusst? Mit Sicherheit würde er es gewusst haben. Die Warnung Jesu an dieser Stelle aus Lukas 22 steht mit einem historischen Bezug. Hier steht ein einmaliges geschichtliches Ereignis vor Augen. Petrus wird Christus verleugnen. Und genau so ist es dann später auch gekommen. Aber darüber hinaus lernen wir hier auch etwas von einer geistlichen Realität. Anfechtung und Bedrängnis, sie sind real. Anfechtungen und Bedrängnis, dieses Aussieben des Satans, damit er so viele wie möglich vom Glauben abbringt, das ist eine Realität. Etwas, was wir wahrnehmen müssen. Der Satan selbst hat sich von Gott erbeten, die Nachfolger Jesu Christi durchzusieben wie den Weizen. Er sucht nach Gelegenheiten, so viele wie möglich von der Botschaft Jesu Christi abzubringen. Und das auf unterschiedlichste Art und Weise. So heißt es zum Beispiel eben auch in 1. Petrus 5, Vers 8. Petrus selbst nimmt das wahr, der, an den dieses Wort zuvor aus Lukas gerichtet war. Bewahrt einen klaren Kopf, seid wachsam, euer Feind, der Teufel, streift wie ein brüllender Löwe umher, er sucht, wen er verschlingen kann. Der Satan lässt nicht locker, er versucht, uns vom Glauben abzubringen. Es ist eine geistliche Realität, in der wir als Christen leben, dass die Botschaft Jesu Christi umfochten ist. Und das auf eine vielfältige Art und Weise. Lukas 22, da wird auch noch ein anderer Teil dieser geistlichen Realität dargestellt. Christus selbst betet für Petrus, dass sein Glaube nicht aufhört. Auch in unserer heutigen Zeit ist das, dass Jesus Christus selbst im Gebet eintritt, für uns eine wahrnehmbare Realität. Auch in unseren Herausforderungen und in all den Versuchungen, mit denen der Teufel versucht, uns vom Glauben abzubringen, ist es Christus, der im Heiligtum Gottes steht, im Himmel und für uns betet, für uns eintritt, der uns vor Augen hat. Gerade wenn wir da durch etliche Herausforderungen und Prüfungen in unserem Leben hindurchgehen, so ist doch das Ziel des Ganzen, dass Jesus für uns betet, dass wir nicht aufgeben, dranbleiben, nicht dieser Versuchung erliegen, nicht in diesen Dämmerzustand hineinzurutschen. Und dann, ja, dann passiert nun mal das, was angekündigt ist. In der Bibel, hier in Lukas 22, hat Jesus Christus angekündigt, du wirst mich verleugnen, noch bevor der Hahn kräht. Ganz klar, ganz historischer Bezug. Gerade in dieser Situation müsste Petrus eigentlich gewusst haben, hey, jetzt muss ich aufpassen. Ich kann das manchmal aus meiner Perspektive gar nicht nachvollziehen, wieso Petrus nur wenige Stunden, nachdem Jesus ihn gewarnt hat, sehenden Auges ins Messer läuft. Ich kann das nicht verstehen. Jesus Christus warnt ihn, du wirst mich verleugnen. Hatte er keine andere Chance? Konnte er gar nicht anders? Oder ist er doch auch irgendwie ganz in seiner Situation aufgegangen, hat die Warnung Jesu Christi außer Augen gelassen, hat beiseite geschoben, was die deutliche Warnung eigentlich ja, bezwecken sollte. Ein Wachwerden, ein Aufwachen, ein Wachsamsein. Jetzt muss ich ganz besonders aufpassen. In der Bibel wird an vielen Stellen auch angekündigt und vorhergesagt, dass es immer wieder Zeiten gibt, an denen viele von Christus abfallen werden. An denen der Glaube einschläft, an denen wir müde werden. Die Christen des ersten Jahrhunderts sind selbst auch an vielen Stellen geschockt gewesen. Sie haben erwartet, nachdem Christus in den Himmel aufgefahren ist, dass er bald wiederkommt. Sie haben erwartet, lange kann es nicht mehr gehen. Sie haben eine Naherwartung Jesu Christi gehabt. Noch bevor die meisten von uns sterben, wird Christus wieder da sein. So war die Erwartung. Aber der Glaube hat sich viel mehr auch dargestellt als ein Marathonlauf. Nicht ein Sprint, nicht nur eine kurze Zeit, sondern ein Marathonlauf, das ganze Leben überdauernd, das kann anstrengend werden. Es ist ein gewaltiger Unterschied, ob du dich als Christ oder nicht als Christ, als Sportler für einen Sprint trainierst oder für einen Marathonlauf. Jemand, der nur auf 100 Meter Lauf spezialisiert ist, den 42 Kilometer laufen zu lassen, ich glaube, der wird sich bedanken. Und es ist auch ein Unterschied, ob wir als Christen darauf ausgerichtet sind, dass wir nur 1-2 Jahre am Glauben festhalten müssen und dann kommt der Herr wieder, oder ob wir unser ganzes Leben darauf ausgerichtet sein sollten, am Herrn festzuhalten, am Glauben festzuhalten. Das macht einen Unterschied. Wenn ich denke, es ist nur ein Sprint bis dahin, bis zum Ziel, dann bereite ich mich selbst ganz anders vor. Wenn ich weiß, das wird aber mein ganzes Leben lang so sein, dann ist unser Glaube auch auf einem ganz anderen Fundament. Und genau das sollte es eigentlich sein. Unser ganzes Leben sollen wir Gott geben. Egal, ob es nun lang oder kurz dauert. Das wissen wir ja gar nicht, wie lange wir leben. Wir wissen gar nicht, wie viel Zeit uns bleibt. Aber wir wissen, unser ganzes Leben setzen wir auf ihn, auf diesen einen. Wachsam sein. Trainieren auch für einen Marathonlauf, für einen Glauben, der mein ganzes Leben durchhält. Egal, ob ich nun jung bin oder älter. Es macht einen Unterschied, ob ich darauf schaue, auf den Glauben als etwas, was ich mein ganzes Leben lang nicht locker lassen will. Oder ob es nur ein kurzer Sprint ist, ja, ich habe sowieso nur noch 2 Jahre oder sowas vor mir. Dann kann ich ja irgendwann mal richtig Gas geben. Petrus war davon überzeugt, dass das, was Christus angekündigt hat, nicht so passieren soll. Er war davon überzeugt, dass sein Glaube, sein Festhalten an Christus stark genug ist, um auch die Herausforderungen, die vor ihm liegen, zu bestehen. Bist du überzeugt, dass dein Glaube auch viele, viele Jahre lang durchhält? Wir alle kennen den Verlauf der Geschichte und wissen, dass Petrus Jesus Christus verleugnet. Nur wenige Stunden, nachdem er es angekündigt hat. Warum das Ganze? Jesus Christus hatte ihn doch selbst gewarnt. Er hätte das eigentlich nicht tun müssen. Er hätte ihn nicht verraten müssen. Und Petrus hatte doch gerade hier in dieser Anfechtung wissen müssen, was vor ihm liegt. Und doch scheint er um diese Situation gar nicht herumzukommen. Ich glaube, auch heute ist es immer wieder wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass wir in Anfechtungen sind. Der Satan hat sich erbeten, euch auszusieben. Eine ernste Warnung. Wie eingangs beschrieben, haben wir es immer mal wieder mit so einer Phase zwischen Erwachen und Aufwachen zu tun. Eine Phase, in der wir nicht voll wachsam sind, eine Phase, in der wir anfällig sind, auch Versuchungen in unserem Alltag nachzugeben. Gerade in solchen Phasen ist es wichtig, an Christus dran zu bleiben, wieder zurückzukehren zu ihm, so wie Jesus Christus Petrus auffordert. Auch dann, wenn man einen Fehler gemacht hat. Auch dann, wenn die Scham noch so groß ist. Wie groß muss doch die Scham gewesen sein für Petrus? Wie groß für den, der so sehr auch im Vordergrund aller Jünger war und dann doch Jesus Christus geleugnet hat? Und das, obwohl Petrus doch derjenige ist, der immer vorne dran ist. Immer der Glaubensstarke, immer auch der, der von Christus selbst als Fels bezeichnet wird. Er ist der, auf den Verlass ist. Und hier scheitert er. Ich glaube, eine wichtige Lehre aus eben dieser Begebenheit ist, dass wir nicht aus eigener Stärke darin bestehen können. Wir brauchen zum einen Christus, der selbst für uns eintritt im Gebet, für uns bittet. Und wir müssen aber auch selbst genauso an ihm festhalten, an ihm dranbleiben und das im Gebet. Wir müssen beständig an ihm dranbleiben. Das begegnet uns auch in Lukas 22, nur wenige Verse später, eben dieser Erzählung von den Begebenheiten aus dem Garten Gethsemane. Christus fordert hier die Jünger auf, ganz gezielt in Lukas 22, Vers 40, betet, damit ihr in den kommenden Prüfungen besteht. Betet, bleibt dran, wachsam. Prüfungen sind da. Und gerade das Gebet ist hier so, so wichtig. Und dann nochmal in Vers 46. Wie könnt ihr nur schlafen? Steht auf und betet, damit ihr die kommenden Prüfungen besteht. Bleibt wachsam. Aufwachen und dranbleiben im Gebet, das ist das, was wir Christen immer wieder nötig haben. Besonders dann, wenn wir in einer Phase drinstecken, in der wir merken, dass wir angefochten sind. Egal, ob es der Alltag ist, in dem ich lebe und in dem so vieles auch mich von meinem Glauben ablenken will, oder ob es ganz besondere Glaubensprüfungen sind, die mir diese Frage stellen: Glaubst du an Jesus? Du bist doch auch einer von denen, die im Gottesdienst sind. Was sagst du denn dazu? Hältst du am Glauben fest oder gibt es andere Dinge, an denen du festhältst? Dinge, die dir in diesem Moment vielleicht sogar sehr wichtig zu sein scheinen. In einigen dieser Herausforderungen werden wir mit Sicherheit auch nicht bestehen. Vielleicht nicht bestehen können. Und gerade hier ist es immer wieder wichtig, zurückzukommen zu Christus, zum Glauben, in die Gemeinde, in die Gemeinschaft mit den anderen. Dort, wo ich selbst Stärkung erfahren darf, aber auch andere ermutigen kann. Wo ich anderen Mut zusprechen kann durch das, was ich erlebt habe. Ich glaube, Petrus ist nicht unbedingt derjenige, der voll Stolz erzählt hat, dass er Christus dreimal verleugnet hat. Das tut weh. Es tut weh, auch wenn ich mir eingestehe, in meinem Glauben, da habe ich Fehler begangen. Es gibt immer wieder so ein paar Punkte, an denen scheitere ich. Das tut weh. Und trotz alledem darf ich zurückkommen zu Christus. Ich darf im Glauben erfahren, Christus ist es, der mir vergibt, der mir hilft, dran zu bleiben, der Glauben auch wach hält in mir. Gerade auch das Aufwachen des Frühlings, finde ich, zeigt, dass wir mit dem Aufwachen unserer Bestimmung folgen. Wenn wir wachsam sind, dann tun wir das, wozu wir bestimmt sind, auch von unserem Herrn. Wir folgen seinem Ruf, wir bleiben an ihm dran. Und da dürfen wir auch Frucht bringen. So lasst uns aufwachen und wachsam sein, unseren Glauben an Christus festmachen und nicht an äußeren Umständen. Gesundheit. Gerade hier ist das Gebet so wichtig. Konstantes Dranbleiben im Gebet, das mag manchmal ermüdend sein. Das mag eine Herausforderung sein. Beim Gebet am Telefon, das wir nun seit 3 Jahren jeden Tag praktizieren, kommt das auch immer mal wieder raus. Ja, jeden Tag zu beten, das kann eine Herausforderung sein. Es kann aber auch ein unglaublicher Segen und ist ein Geschenk, dass man das machen kann. Auch mit anderen zusammen, gemeinsam beten. Du bist nicht allein im Glauben. Auch manche der Glaubensprüfungen, die man miteinander durchmacht, macht man miteinander durch. Man betet gemeinsam. Es ist gut und wichtig, auch andere um sich herum zu haben. Konstantes Dranbleiben im Gebet, sowohl im Persönlichen als auch eben in der Gemeinschaft mit anderen. Beten, das ist, wie Christus hier darstellt, die ultimative Waffe. In jeder Anfechtung. Beten, das hilft. Und nicht nur in Anfechtungen, sondern in jeder Lebenslage, denn im Gebet, da wenden wir uns ganz Gott zu. Und er, der uns zugewandt ist, ihn dürfen wir erkennen. Gebet, das sind nicht einfach nur Worte, die wir sprechen. Gebet, das ist eine geistliche Realität. Und so möchte ich auch heute mit einem Gebet enden. Herr, ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der uns sieht, ein Gott bist, der sich uns zuwendet, in Liebe. Herr, wie viel Liebe hast du doch auch immer wieder für deine Jünger bewiesen. In der dunkelsten Not vom Garten Gethsemane haben sie dich im Stich gelassen. Und doch hältst du an ihnen fest. Du trittst ein für sie. Und auch heute noch dürfen wir dich betend wissen vor unserem Herrn. Wir dürfen wahrnehmen, dass du im Gebet für uns eintrittst. Herr, so wie du das in deinem Gebet in Johannes 17 auch aussprichst, du bittest nicht dafür, dass wir aus dieser Welt genommen werden, sondern dass unser Glaube stark bleibt, wach bleibt, dass wir bestehen können in all diesen Prüfungen und Anfechtungen. Herr, und uns als Gemeinde fällt es auch oftmals schwer, uns, jedem Einzelnen persönlich. Du kennst unser Herz, du kennst diese Situationen, in denen wir ja, manchmal müde werden, schwach werden, an denen wir nicht hellwach sind, auch im Glauben nicht. Herr, und da möchten wir dich bitten, dass du uns deine Gnade schenkst, dass du uns Wachheit schenkst und dort, wo wir fehlen, dass wir doch deine Gnade auch neu entdecken dürfen. Ich danke dir dafür, dass du für uns bist und nicht gegen uns. Amen. Ja, im Gebet, da wenden wir uns Gott zu. Und das tun wir auch in den Liedern, die wir singen. Und wir singen für heute das letzte Lied, Stille vor dir. Ja, unser Herr will uns beschenken. Und das tut er. Das tut er gerne. Mit seinem Segen, mit seinem Glauben, mit seinem Geist. Und ich lade uns ein, dass wir zum Segen aufstehen. Herr, ich danke dir dafür, dass du zu uns redest. Ich danke dir dafür, dass du es bist, der uns begegnet, dass du uns beschenkst mit dir. Und ich danke dir dafür, dass du uns auch deinen Segen immer wieder neu verheißt. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Euch eine gesegnete Woche. Bis nächsten Sonntag.